Ja, vor ein paar Wochen waren wir in Bamberg, also meine Frau, mein Sohn und ich. Sehr schöne Stadt. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und folgende Szene hat sich ereignet. Wir waren, in Bamberg gibt es ja so viele schöne Plätze und wir waren an einem Platz, war ein schönes Café und haben uns gedacht, wir essen mal ein Häppchen und haben uns da einen Café gesetzt. Und ich musste irgendwann auf Toilette und bin dann reingegangen und habe folgende Szene miterlebt. Nämlich, dass ein Mann an die Theke gekommen ist, scheinbar der Chef von dem ganzen Laden, und er meint dann zu seinem Bediensteten: Du, mach mal zwei Espresso. Der Bürgermeister von Bamberg sitzt hier, geht aufs Haus. Ich habe dann mein Geschäft verrichtet und es hat mich aber irgendwie beschäftigt, es hat mich irgendwie getroffen. Ich habe mir gedacht, warum kriegt der Bürgermeister von Bamberg einen Espresso umsonst? Ob der sich wohl keinen leisten kann? Wahrscheinlich war ich einfach nur neidisch, weil ich mir gedacht hätte, es wäre auch schön, wenn der sagen würde zu seinem Bediensteten: Du, drei Cocktails, zwei schöne Sahne-Cocktails und einen alkoholfreien Frucht, klein für den Sohn. Die Hügendörfer sind Bamberg. Aber ich habe mich auch gefragt, was wäre denn, wenn jetzt ein Armer gekommen wäre, vielleicht so ein Bettler, der gar nichts hat und hätte sich da hingesetzt. Hätte er auch ein Espresso umsonst gekriegt? Weil man ihm was Gutes tun will? Oder hätten wir ihn zum Teufel gejagt? Das hat mich erinnert, als ich die Geschichte gelesen habe. Luther hat mal gesagt: Die Kleinen hängt man auf. Den Großen hängt man einen Orden um. Und oft ist es in unserer Welt genauso. Unser Bibeltext greift das Thema auf und Lukas, wenn ihr Lukas Evangelium liest, ist das Thema Reich und Arm, das zieht sich durch. Das ist so das Lieblings- oder eins der Lieblingsthemen vom Lukas. Und der schaut auf Jesus drauf und auf die Verkündigung Jesu genau mit diesem Fokus. Was sagt Jesus über Arme und Reiche? Und damals in der Gesellschaft bei Jesus war das brisante Thema. Weil es gab einfach Leute, die waren schrecklich reich, die ganze Oberschicht. Und es gab Leute, die waren elendlich arm. Und die Schere, die war noch viel größer als bei uns. Wir reden ja auch davon, dass wir eine große Schere haben zwischen Reich und Arm. Aber damals, zur Zeit Jesu, war die Schere unendlich groß. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Und in dieser Zeit lebt Jesus und Jesus hat viel zu dem Thema zu sagen. Ja, ihr habt gefragt, Fritz und Karl, was ich mit dem Text anfangen kann. Ich habe den gelesen und habe mir gedacht: Hä? Ich verstehe es nicht. Was mache ich mit so einem komischen Bibeltext? Kann ich gar nichts mit anfangen. Bis mir was aufgefallen ist, der Schlüssel zu dem Text für mich war zu erkennen, mit wem redet denn Jesus? Er redet hier mit den Pharisäern. Und er hat ganz verschiedene Gleichnisse, es sind fünf an der Zahl: Gleichnis vom verlorenen Schaf, Gleichnis vom verlorenen Sohn, Gleichnis von dieser Münze, die verloren wird, von der Witwe, Gleichnis von den ungerechten Verwalter und jetzt hier das Gleichnis oder die Beispielgeschichte von dem Lazarus und dem Reichen. Und Jesus, der packt die Pharisäer ganz schön hart an. Ich möchte euch mal ein paar Zeilen vorlesen, die mich auch getroffen haben. Wer im Geringsten treu ist, mit dem, was ihm gegeben ist, der ist auch in großen Dingen treu. Und wer mit dem, was er hat, schlampig umgeht, der ist auch mit dem Großen schlampig. Warum, ihr lieben reichen Pharisäer, sollte euch Gott etwas wirklich Wertvolles schenken? Und dann heißt es, das alles hörten die Pharisäer. Die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Das sind ziemlich harte Worte. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Pharisäer, zu denen Jesus spricht, eigentlich gute Leute sind. Top-Leute. Gesellschaftlich anerkannt. Das waren die, die noch Bibel gelesen haben. Wer liest denn heute noch Bibel? Das waren die, die sich noch versucht haben, dran zu halten. Das waren die, die noch diskutiert haben über das Wort Gottes. Das waren die Frommen. Das waren die Guten, die noch den Sabbat geheiligt haben, die in der Synagoge waren. Das sind die Bekehrten. Das sind die Guten. Die Pharisäer sind doch die Guten. Und Jesus schaut hinter die Fassade und er bringt ihnen dieses Gleichnis. Und es muss die, also wer aufmerksam zugehört hat, getroffen haben. Wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir heute auf diesen Text aufmerksam hören, dass es uns auch trifft. Die Predigt heute ist nicht einfach, das ist jetzt hier kein Zuckerschlecken, das möchte ich gleich dazu sagen. Aber ich glaube, man kann den Text nicht anders verstehen. Letztendlich geht es in dem Text um die Frage, wie werde ich eigentlich reich? Was ist eigentlich wirklicher, echter Reichtum? Die Geschichte vom Lazarus und diesem reichen Mann ist keine ganz unbekannte Geschichte. Die war zur Zeit Jesu, kannte man diese Geschichte. Es gibt zum Beispiel auch bei den Ägyptern eine Geschichte, die ganz ähnlich ist, die ganz ähnlich funktioniert. Und auch im Buch Henoch sind so Anspielungen, die eigentlich, es sieht so aus, als ob das so eine Volksgeschichte ist, so eine Volksweisheit, wie wir heute ja auch verschiedene Geschichten haben, Hans im Glück, ja, die jeder kennt. Da ist ein Reicher. Es ist irgendein Reicher. Und der ist sowas von reich, dass er im Luxus lebt. Und hier steht, dass er Purpur trägt und Leinen. Purpur ist was, was Könige tragen, was so die Obersten, die wirklich die allerreichsten, die so im Reichtum schwelgen, die tragen Purpur und Leinen. Also der lässt sich's richtig gut gehen. Und auf der anderen Seite ist, und das ist jetzt echt ein heftiger Kontrast, dieser arme Lazarus, der da rumliegt, der kein Glück im Leben hatte, der an der Haustür des Reichen sitzt und der einfach sich nur danach sehnt, dass mal was abfällt, dass irgendjemand mal was rauswirft, dass er was zu essen kriegt. Und wenn es nur ein Stück Brot ist, mit dem die Reichen sich die Finger abwischen. Dieser Mann war so kraftlos. Und oft geht er leer aus. Die Hunde, die um ihn rumschwänzeln, sind schneller als er. Und er hat Geschwüre. Dem geht's richtig dreckig, körperlich ist er absolut am Ende. Und er liegt da völlig kraftlos und er schafft's noch nicht mal, die Hunde zu verscheuchen, die an seinen Geschwüren lecken. Bah. Der Reiche, eine Tür weiter, der kriegt es überhaupt nicht mit. Der hört Musik. Ja, tolle Party, ist schön. Die Feier tobt, der kriegt gar nichts mit. Hört nichts, sieht nichts, für den ist die Welt absolut in Ordnung. Der Arme stirbt, Lazarus wird von Engeln geschmeidig hingetragen in Abrahams Schoß oder wörtlich steht hier Abrahams Busen, also was ganz Vertrautes, was ganz Inniges, was Enges. Abraham, warum Abraham? Abraham ist der Vater der Gerechten. Er ist der Vater der Entrechteten. Und er ist der Stammvater Israels. Der Reiche, der wird nicht getragen, der wird einfach begraben. Und er erwacht, er schlägt die Augen auf im Totenreich. Luther übersetzt hier mit Hölle. Hölle steht hier nicht, hier steht Hades. Hades ist das Totenreich. Die Vorstellung im Judentum, die war ganz einfach. Du kommst nach dem Tod erstmal ins Totenreich und da dämmerst du. Bist in einem ewigen Dämmerschlaf, kriegst eigentlich gar nichts mit. Bist irgendwie noch da, bist schon, aber dämmerst. So, dieser Reiche schlägt aber jetzt die Augen auf. Übrigens kurz zu dem Text noch was mir wichtig ist, was in diesem Text schon alles hineingelesen wurde, das ist echt hanebüchend. Hier geht's nicht überhaupt nicht drum, was in der Zeit nach dem Tod sein wird. Das steht einfach nicht in dem Text. Der Text ist eine Beispielgeschichte. Jesus gibt hier keinerlei Auskunft über Himmel und Hölle. Das sind alles Bilder, die er gebraucht. Zum Beispiel der Schoß Abrahams. Was ist der Schoß Abrahams? Kommen wir alle, wenn wir sterben, in den Schoß Abrahams? Dann wird es aber ganz schön kuschelig eng. Hier wird was ausgesagt mit diesem Bild, nämlich was ganz Tiefes. In Gottes Armen bist du reich. Die Geschichte sagt nichts über die Ewigkeit oder das Jenseits. Jemand, der im Totenreich dämmert, kann keinen Kontakt aufnehmen mit jemandem, der im Abrahams Schoß sitzt. Das sind alles Bilder, das sind alles Vergleiche. Hier im Text steht es ja selber, die Kluft, die ist unüberwindlich. Und so müssen wir den Text auch lesen. Wir müssen uns den vorstellen wie ein Theaterstück. Da ist die eine Seite und die andere Seite, die sind miteinander im Kontakt. Und dann raushören, um was geht's eigentlich Jesus wirklich? Wisst ihr eigentlich, was der Name Lazarus bedeutet? Der bedeutet, Gott hilft. Das ist ja ganz schön ironisch vielleicht, zynisch. Da liegt der Arme, stellt euch den vor, der sieht da vor sich hin auf der Straße. Aber er heißt, Gott hilft. Aber wisst ihr, dieser Mann, der hat einen Namen. Der Reiche hat keinen Namen. Das Einzige, was Lazarus hat und der Reiche nicht hat, ist einen Namen. Und es ist sehr viel wert, ob ich diesen Namen habe bei Gott oder ob ich ihn nicht habe. Den kann ich mir nämlich mit Gold oder Geld nicht kaufen. Ich habe 3 Punkte zu diesem Text, die Pharisäer hätten hören können, wenn sie drauf gehört hätten, die man aber auch leicht überhören kann. Das Erste, was Jesus hier deutlich macht den Pharisäern, ist, hey, lasst eure Selbstgerechtigkeit. Den Pharisäer muss diese Geschichte richtig gepackt haben, richtig gepiesackt haben. Das Lumpenpack, der Lazarus, der sitzt im Schoß vom Abraham. Und er selber ist im Totenreich und dämmert vor sich hin. Was hat denn der Reiche falsch gemacht? Okay, er war blind für die Not des Armen, das können wir ihm vorwerfen. Eigentlich wäre es nicht so viel gewesen, für den Reichen mal ein paar Essensreste vor die Tür zu legen. Eigentlich eine Kleinigkeit. Es wäre gar nicht viel gewesen, was der Reiche hätte machen müssen, was er aber irgendwie verpasst hat. Er hat nichts gesehen, er war blind, er war taub für die Not. So sind wir Menschen. Wir sind oft so mit uns selber beschäftigt, dass wir vieles gar nicht mitkriegen. Vieles sehen wir nicht. Und wie schnell werden wir selbstgerecht und selbstherrlich? Wir raffen alles zusammen, was wir haben, aus Angst, dass wir irgendwie zu kurz kommen könnten. Wir werden dabei auch noch stolz. Die Pharisäer, da finde ich mich immer wieder in den Pharisäern. Weil die Pharisäer sind eigentlich die Guten, die es gut meinen, die das Beste geben, die Gott noch ernst nehmen. Wisst ihr, wie oft werden wir selbstgerecht? Auch wir Christen werden selbstgerecht. Weil wir denken, wir sind doch die Geretteten. Wir haben doch die Wahrheit. Wir glauben noch an das Wort. Wir sind doch die Guten. Aha. Tun wir das wirklich? An das Wort glauben? Das Wort Gottes leben? Klammer auf, die Pharisäer haben gedacht, sie würden. Klammer zu. Und Jesus sticht die richtig rein. Jesus hält ihnen einen Spiegel vor den Augen und sagt, denkt ihr, dass ihr was Besseres wäre? Denkt ihr, dass ihr besser seid als alle anderen Menschen? Seid auf dem Holzweg. Wer denkt, er wäre etwas Besseres, er hätte mehr, der wird ganz schnell blind und taub und sieht gar nichts mehr, so wie der Reiche, der sieht gar nichts mehr. Der hat sich einen Thron gebastelt, einen Thron der Selbstherrlichkeit. Wir denken so oft, wir wüssten, wer in Abrahams Schoß ein Plätzchen findet und wer nicht, und wir könnten die Welt irgendwie in Schwarz und Weiß einteilen. Es ist, so einfach ist es nicht. Gar nichts wissen wir. Wir werden uns übrigens ganz schön wundern, wie groß Gottes Gnade ist und wie umgedreht manchmal, als wir das so denken. Auch viele Gemeinden sind voll mit Selbstherrlichkeit. Und ich schließe mich damit ein. Ich habe mich selber treffen lassen, auch von diesem Text. Auch ich habe oft mein Trönchen. Und wir haben in Gemeinden so unsere Trönchen der Selbstherrlichkeit, der Selbstgefälligkeit. Aber wisst ihr, anders können wir Jesu Geschichte nicht verstehen, als wenn wir es nicht mal so zuspitzen. Und wenn wir den Reichen hier sehen, der ist im Totenreich. Der weiß, er ist auf der Verliererseite. Und was macht er? Er ist immer noch selbstherrlich. Er sagt zu Abraham, hey, schick mal da den Lazarus als Dienstboten zu mir rüber. Anstatt dass er umkehrt, anstatt dass er sagt, ich hab's falsch gemacht, ich hätte ihm was geben müssen damals. Das hört ihr von diesem Reichen nicht. Als Dienstboten will er den Lazarus rüber beordern. Wer mit Stolz zu kämpfen hat, der hat ein ernsthaftes Problem. Und dass wir alle damit zu kämpfen haben, das ist zwar ganz angenehm für unser Gewissen, das macht die Sache aber nicht besser. Ich möchte euch einladen, heute Morgen wieder mal aufzustehen von dem Thron und zu sagen, ich will nicht selbstherrlich sein, ich will nicht schlecht über andere denken, ich will aufstehen. Jesus soll auf dem Thron sitzen, nicht ich. Er ist mein Herr. Vieles, was ich denke zu wissen, das muss ich überhaupt nicht wissen, weil er das weiß. Die beste Möglichkeit, von dem Thron aufzustehen, ist eigentlich ganz einfach. Indem ich ehrlich werde und Jesus einfach mal sagt, was in meinem Leben schief läuft. Ganz ehrlich. Alle Masken ablegen. Alle Selbstherrlichkeit. Und ihr werdet verändert weggehen. Das tut gut. Das Zweite, was die Pharisäer hätten hören können, vielleicht haben es manche das auch gehört. Gib lieber großzügig als sparsam. Gib lieber großzügig. Da ist diese Kluft zwischen Totenreich und da, wo der Abraham sitzt. Da kann keiner rüber und nüber. Da ist keine Brücke, da ist keine Verbindung. Und man fragt sich, woher kommt eigentlich diese Kluft? Relativ einfach eigentlich. Die Kluft, die war vorher schon da. Der Reiche und der Arme, die wohnen jahrelang oder vielleicht auch nur wochenlang Tür an Tür. Tür an Tür. Und trotzdem war keine Verbindung da. Das war irgendwie eine unüberwindliche Kluft zwischen den beiden. Und diese Kluft, die findet sich hier jetzt in der Geschichte im Jenseits wieder. Und diesmal ist es der Reiche, der was möchte, nämlich eine Fingerspitze Wasser. Er lechzt danach. Auch das ist ein ganz starkes Bild. Ja, man würde sagen, es ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist es auch. Aber nur dieser eine Tropfen. Jesus fragt die Pharisäer mit dieser Geschichte, hey, was macht ihr eigentlich mit dem, was euch anvertraut ist? Mit dem, was ihr habt? Ich habe euch was gegeben. Aber wenn ihr im Kleinen schon nicht treu seid, wie soll ich euch dann was Großes anvertrauen? Ihr habt ein Geld, ihr habt ein Haus, ihr habt Ansehen, Wissen, ihr habt theologisch ganz viel Ahnung, ihr diskutiert, ihr seid alle Professoren der Tora, alles gelehrte Leute. Aber wisst ihr was? Bei Gott habt ihr verdammt wenig. Wie werden wir reich? Darum geht es ja in der Geschichte. Wie werden wir reich? Jesus sagt, indem ihr großzügig seid. Indem du gibst von dem, was du hast, da wirst du reich. Ich weiß noch nicht, was ihr habt, was du hast. Mancher hat Geld. Mancher hat Zeit, die andere nicht haben. Mancher hat ganz viel Energie. Mancher hat ganz viel Kreativität und Ideen. Ein anderer hat ganz viel Liebe im Herzen. So viel, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Ein anderer kann gut kochen, andere begeistern, ein anderer ist sehr weise. Was machen wir damit? Was machen wir mit dem Kleinen, was Gott uns anvertraut? Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir es ein? Oder haben wir es uns angewöhnt, den Reichtum unseres Lebens ganz spärlich nur zu verteilen? Vielleicht auch aus Angst, etwas zu verlieren, aus Angst, zu kurz zu kommen? Reich wird der, der gerne gibt. Auch geistlich reich wird der, der gerne gibt. Wer nicht gibt oder nur sehr spärlich, der wird auch sehr wenig von Gott bekommen. Das ist hart. Und drittens, reich wird, wer hört. Das Ende, das Jesus hier bringt, ist ein spezielles Ende. Das gibt es jetzt in der ägyptischen Mythologie da nicht. Sondern das ist jetzt was, das hat Jesus ganz speziell. Der Reiche, der noch im Totenreich ist, der denkt eigentlich nur an sich. Aber jetzt auf einmal fängt er an, auch mal an andere zu denken, nämlich an seine Familie. Naja, immerhin. Gell? An seine 5 Brüder, die noch nichts wissen vom Evangelium oder von wie man sein Leben zu gestalten hat. Und wieder hat der Reiche die Idee, den Lazarus, der muss geschickt werden. Ja, der muss wieder als Dienstbote agieren. Also sagt er, Abraham, schick doch den Lazarus, bring ihn zurück ins Leben und schick ihn zu meinen 5 Brüdern, damit die auch das erfahren, dass es hier so schlimm ist im Totenreich, dass es überhaupt ein Totenreich gibt. Abraham sagt, ja, puh, die haben doch Mose und die Propheten. Die kennen doch Mose und die Propheten, die Schriften. Die kennen sich doch alle aus. Das sind doch auch aus Abrahams Mund, das sind doch auch Kinder Abrahams, oder? Und der Reiche sagt, nee, das reicht nicht. Ja, da müsste jetzt einer von den Toten zurückkommen ins Leben und dann erzählen, wie es im Jenseits ist. Abrahams Antwort ist nein. Weil Abraham weiß, wenn sie auf die Schriften hören, wenn sie nicht auf die Schriften hören, dann hören sie auch nicht auf einen Toten. War das nicht Lazarus, den Jesus da vom Tod auferweckt hat? Dieser Bruder von Martha und Maria, der zurückgekommen ist ins Leben, und haben die Pharisäer geglaubt? War es nicht Jesus, der damals von den Toten auferstanden ist? Und haben die Pharisäer geglaubt? Natürlich nicht. Wie werde ich reich bei Gott? Indem ich höre, indem ich zuhöre. Lebendiger Glaube ist hörender Glaube und da gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, als die Ohren aufzumachen, als aufmerksam zu sein, als wirklich vor Gott zu stehen und zu fragen, Herr, was willst du von mir? Was willst du, dass ich tun soll? Ich frage mich, warum haben die Pharisäer denn nicht gehört? Die haben doch die ganze Zeit das Buch gelesen und die haben sich doch da Gedanken drüber gemacht und sich da ausgetauscht. So wie wir in der Gemeinde doch auch. Wir treffen uns doch auch in Hauskreisen. Wir tauschen uns aus. Wir beschäftigen uns mit diesem Wort. Warum haben die Pharisäer nicht gehört? Das ist komisch, oder? Vielleicht deswegen, weil sie gewusst haben, dass ihr Leben dann anders hätte aussehen müssen. Lebendiger Glaube ist hörender Glaube. Ich möchte euch mit dieser Predigt einladen. Einladen aufzustehen von diesem Thron der Selbstherrlichkeit, der Selbstgenügsamkeit, Thron des Stolzes und zu sagen, Herr, ich will mich wieder neu auf dich einlassen. Ich möchte gern hören, was du mir zu sagen hast. Ich möchte, dass du mir die Ohren aufmachst. Ich möchte, dass du mir den Willen und die Kraft gibst, das, was du mir sagst, auch zu tun, zu hören und zu tun, zu horchen und zu gehorchen. Das ist die einzige Möglichkeit, reich zu werden bei Gott. Andere Möglichkeit gibt's nicht. Selbstherrlichkeit hinter mir zu lassen, demütig zu werden, vom Thron aufzustehen. Und letztendlich davon zu geben, von dem, was ich habe. Nicht zu raffen und zu horten, sondern gerne zu geben und zu hören. Ich möchte euch jetzt bitten, wer möchte? Wer sagt, ja, ich will gerne wieder neu auf Gott hören. Ich will gern rauskommen aus vielleicht manchem Selbstverliebtheit, Selbstherrlichkeit, wo ich mich um mich drehe, wo ich alles, was ich habe, eigentlich nur einsetze für mich, wo ich mehr geben könnte. Ich möchte euch einladen, wenn ihr sagt, ja, das ist genau das, das hat mich jetzt bewegt, das hat mich angesprochen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dann lade ich euch aufzustehen. Und ich sage euch gleich, ihr müsst nicht aufstehen. Ich stehe nicht immer auf, wenn so Aufrufe sind. Ich stehe nur auf, wenn ich merke, ja, mein Herz ist bereit, ich möchte das. Wer nicht aufsteht, das heißt nicht, dass ihr schlechte Christen seid. Vielleicht habt ihr das heute Morgen schon gemacht, vorm Duschen. Dann müsst ihr das jetzt nicht machen. Aber vielleicht sagt der, mein Herz ist bereit. Ich will hörender sein. Ich will mein Leben für andere geben und nicht nur für mich. Ich möchte euch jetzt bitten, einfach aufzustehen. Die anderen können die Augen zumachen. Und dann möchte ich gern mit uns beten.